15, em capítulo da Bhagavad Gita, texto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Sarvasya Bhavo Mataha Sarva Pravatate Iti Matva Vajante Maha Buddha Bhava Samanvita Aham Sarvasya Prabhavo. Ich. Sarvasya.
Sarvasya.
Von allem.
Von allem.
Brahma. Die Quelle der Erzeugung.
Von mir.
Von mir.
Sarva.
Sarva.
Alles.
Pravartate.
Pravartate.
Geht aus. Iti.
So.
Matva.
Matva.
Kennend.
Vajante,
Vajante,
geben sich hin,
Ma,
mir,
Buddha,
Buddha,
die Gelehrten,
Bhavasamanvita,
mit großer Aufmerksamkeit. Übersetzung: Ich bin der Ursprung aller spirituellen und materiellen Welten. Alles geht von mir aus. Die Weisen, die dies vollkommen verstanden haben, beschäftigen sich in meinem hingebungsvollen Dienst und verehren mich von ganzem Herzen. Erläuterung: Ein großer Gelehrter, der die Veden gründlich studiert hat, der Wissen von Autoritäten wie Sri Chaitanya empfangen hat und der diese Lehren anzuwenden weiß, versteht, dass Krishna der Ursprung von allem ist, was in den materiellen und spirituellen Welten existiert. Und weil er dies vollkommen verstanden hat, beschäftigt er sich unerschütterlich im hingebungsvollen Dienst des höchsten Herrn. Er kann niemals, weder von irgendwelchen Narren noch von unsinnigen Kommentaren, von diesem Pfad abgebracht werden. Alle vedischen Schriften erklären übereinstimmend, dass Krishna der Ursprung Brahmas, Shivas und aller anderen Halbgötter ist. Im Atharva Veda Gopal Tapani Upanishad 1.24 heißt es: Yo Brahmanam Vidadhati Purvam Yo Vai Vedansha Gapayati Smakrishna. Es war Krishna, der zu Beginn Brahma das vedische Wissen offenbarte und der in der Vergangenheit das vedische Wissen verkündete. Weiterhin heißt es in der Narayan Upanishad: Atha Purusho Ha Vai Narayano Kamayata Praja Srijayeti. Darauf hatte die höchste Persönlichkeit Gottes, Narayana, den Wunsch, Lebewesen zu erschaffen. Die Upanishad fährt fort: Narayanat Brahma Jayate, Narayanat Prajapati Prajayate, Narayanat Indra Jayate, Narayanat Asto Vasavo Jayate, Narayanat Ekadasha Rudra Jayante, Narayanat Dvadasha Dityaha. Von Narayan wurde Brahma geboren und von Narayan wurden ebenfalls die Patriarchen geboren. Von Narayan wurde Indra geboren, von Narayan wurden die 8 Vasus geboren, von Narayan wurden die 11 Rudras geboren und von Narayana wurden die 12 Adityas geboren. In dieser Narayan ist eine Erweiterung Krishnas. In den gleichen Vedas heißt es: Brahmanyo Devaki Putra. Der Sohn Devakis, Krishna, ist die höchste Persönlichkeit. Narayan Upanishad 4. Weiter heißt es: Eko vai Narayana Asin na Brahma na Ishano napo Nagni samo neme dyav apriviti na nakshatrani na Suryaha. Am Anfang der Schöpfung gab es nur die höchste Persönlichkeit Narayan. Es gab kein Brahma, kein Shiva, kein Feuer, kein Mond, keine Sterne am Himmel und keine Sonne. Maha Upanishad 1. In der Maha Upanishad wird des Weiteren gesagt, dass Shiva aus der Stirn des höchsten Herrn geboren wurde. Somit besagen die Veden, dass es der höchste Herr, der Schöpfer Brahmas und Shivas ist, den man verehren muss. Im Moksha Dharma sagt Krishna selbst, ich möchte ganz kurz es unterbrechen, die Erläuterung vorzulesen und eine Frage beantworten, die sich im Raume befindet. Warum so viele Zitate? Wir glauben es ja. Die Zitate sind in gelehrten Kreisen deswegen wichtig, weil sie Beweise geben. Die vedische Schrift entstammt dem Atem Krishnas, Narayanas, und Krishna, der die Architektur dieser materiellen Welt unter sich hat, weiß am besten, wie und nach welchen Gesetzen alles in dieser Welt geschieht. So, bei dieser wichtigen Frage, wer der Ursprung aller Ursprünge ist, ohne selber einen Ursprung zu haben, werden also die vedischen Schriften selber als Beweismittel herangezogen, denn wer wüsste das besser als eben der Verfasser der Vedas, als Krishna. Also deswegen zitiert hier Srila Prabhupada reichlich aus den vedischen Schriften, damit dieser Punkt also klar etabliert wird. Im Moksha Dharma sagt Krishna selbst, Prajapatim Charudram Chap Yaham Eva Srijami Vai To Hi Magna Vijanito Mama Maya Vimohito. Die Patriarchen Shiva und andere sind von mir erschaffen worden, obgleich sie nicht wissen, dass sie von mir erschaffen wurden, da sie von meiner illusionierenden Energie getäuscht sind. Und im Varaha Purana heißt es, Narayana paro devas tasmat jatas chaturmukha tasmat rudro bhavadeva satcha sarvagyatam gata. Narayana ist die höchste Persönlichkeit Gottes und von ihm wurde Brahma geboren, von dem wiederum Shiva geboren wurde. Sri Krishna ist der Ursprung aller Generationen und er wird die alles bewirkende Ursache genannt. Er sagt, weil alles von mir geboren wurde, bin ich die ursprüngliche Quelle von allem. Alles untersteht mir, niemand ist mir übergeordnet. Es gibt keinen anderen höchsten Kontrollierenden als Krishna. Jemand, der durch einen echten spirituellen Meister und durch die vedischen Schriften ein solches Verständnis von Krishna erlangt, setzt all seine Energie im Krishna-Bewusstsein ein und wird so ein wahrer Gelehrter. Möchte ich nochmal sagen, jemand, der durch einen echten spirituellen Meister und durch die vedischen Schriften ein solches Verständnis von Krishna erlangt, setzt all seine Energie im Krishna-Bewusstsein ein und wird so ein wahrer Gelehrter. Im Vergleich zu ihm sind alle anderen, die Krishna nicht richtig verstehen, nichts weiter als Narren. Nur ein Narr würde Krishna für einen gewöhnlichen Menschen halten. Ein Krishna-bewusster Mensch sollte sich nicht von Narren verwehren lassen. Er sollte alle unautorisierten Kommentare und Interpretationen der Bhagavad Gita meiden und mit Entschlossenheit und Stetigkeit im Krishna-Bewusstsein fortschreiten. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Simad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasati Devam Gauravani Pracharine Nivashesha Shunyavari Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Vita Karadha Shrivasani Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Lass uns nochmal den Text hören. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravatate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvita. Ich bin der Ursprung aller spirituellen und materiellen Welten. Alles geht von mir aus. Und die Weisen, die dies vollkommen verstanden haben, beschäftigen sich in meinem hingebungsvollen Dienst und verehren mich vom ganzen Herzen. So wie man verstanden hat, dass alles von Krishna ausgeht, kann man kein Dieb mehr sein. Nehmt euch folgendes Beispiel. Jemand kommt zu einem Haus. Er findet dort viele Naturalien vor. Der Kühlschrank ist voll mit Erdbeeren und Schlagsahne und reichlichen Mengen Grapefruitsaft. Das Haus hat frisch gemachte Decken, also Betten. Das Licht funktioniert. Wenn dieser Mensch jetzt in das Haus hineingeht und alles benutzt, wie er es vorfindet, weil er im Augenblick keinen Besitzer sieht, macht er sich zu einem Dieb. Denn eigentlich müsste er verstehen, dass die Kühlschränke nicht einfach zufällig gefüllt sind durch einen Urknall oder so etwas, sondern dass jemand die Naturalien, die Nahrungsmittel und den Saft dort hineingestellt hat. Er müsste verstehen, dass ich die Betten nicht von einer unsichtbaren Hand her gemacht habe, sondern dass jemand da war, der die frischen Bettlaken draufgelegt hat. Er wird deswegen, also nur ein Mensch, der wirklich irgendwie entweder sehr naiv ist oder absichtlich boshaft, wird diese Dinge einfach so für sich benutzen, ohne zu schauen, wem das Haus gehört und wer die Sachen dorthin gestellt hat. So ist es auch mit jemand hier in diesem Kosmos. Wir, die wir hierher kommen, finden einen gedeckten Tisch vor. Die Bäume haben Früchte, die Seen sind klar, die Wälder atmen wie eine Art Lunge, verwandeln die schmutzige Luft in saubere Luft, die sie anreichen. Es ist ein gemachter Tisch sozusagen oder ein gut arrangiertes Haus, dieser Kosmos. Nur ein sehr naiver Mensch oder jemand, der absichtlich boshaft ist, wird diese Dinge einfach für sich benutzen, ohne sie ohne zu verstehen, so wollte ich sagen, dass sie von einer Ursache von Gott kommen. In der Ishopanishad heißt es, dass ein Mensch, der kein Dieb ist, versteht, dass alle Dinge seinen Ursprung haben in Krishna und deswegen nimmt er sich nicht mehr, als er braucht. Auf der Gokula Farm habe ich eine interessante Statistik gesehen über den Energieverbrauch der zivilisierten Völker in unserem Jahrhundert. Und aus dieser Statistik geht hervor, dass der Westen, der ungefähr 26% der Gesamtbevölkerung einnimmt, 80% der Energien und Naturalien verbraucht. Also, das ist doch eine schlechte Aufteilung. Er müsste 26% dessen nehmen, was zur Verfügung steht. So, aus diesem einfachen Beispiel, was ich in diesem Kreis nicht weiter erläutern möchte, geht hervor, wie dass der Westen entweder naiv ist oder absichtlich boshaft, weil er einfach als Dieb in den Kosmos eintritt. Und solch ein Dieb wird gelegentlich, von Zeit zu Zeit, immer wieder von der Natur bestraft. Wer die Natur ausbeutet, den bestraft die Natur. So werden wir schon bald sehen, wie unsere jetzige Zivilisation einfach in größere Schwierigkeiten kommt. Denn es handelt sich bei diesen Menschen, die in Schlips und Kragen und mit Eau de Cologne unter den Achselhöhlen den Schwitzenden dahergehen. Es handelt sich dabei einfach um einfache Diebe, die bestraft werden. So, die Frage des Ursprungs ist also nicht eine rein philosophische Frage, die wir in einer philosophischen Abendvorlesung lesen, sondern die, wie soll ich mich ausdrücken, die eigentlich sehr praktische Natur ist. Wenn man in diesem Kosmos gut leben will, muss man diese Frage gelöst haben. Wer ist der Ursprung aller Ursprünge? Nun, ich möchte dieses Prinzip, den Ursprung einer Sache zu verstehen, um richtig zu leben, jetzt ein bisschen auf unseren Umstand umsetzen. Und zwar, indem ich eine Geschichte erzähle, die ich neulich... Nandagramo erzählt habe. Das ist meines Erachtens eine sehr schöne und sehr wichtige Geschichte. Zunächst einmal, also diese Geschichte soll, ich möchte gerne jetzt sagen, dass in unserem Leben auch Ursachen sind für das, was mit uns geschieht. Und dass wir diese Ursachen verstehen müssen, um richtig leben zu können. Diese Geschichte handelt von einem Kaufmann namens Ashok. Ashok kam auf einen Markt in seiner Stadt und sah einen Parfumhändler, der gerade bankrott gegangen war und deswegen seine Parfumsorten sehr billig verkaufte. Dann sah er ein wenig später jemand, der seine kleine Glasflaschen hatte und diese Glasflaschen irgendwie auch sehr billig verkauft. Und da er ein guter Geschäftsmann war, sah er seine Chance und kaufte die ein. Nur was ich über den Ashok wissen müsst, ist, dass er ein äußerst geiziger Mensch war und schon seit 20 Jahren mit dem gleichen Paar Schuhe herumlief, die, weil sie schon so oft repariert worden waren, voller Flicken waren und stadtbekannt. Jeder kannte die Schuhe von Ashok, die sozusagen ein Symbol seines Geizes waren. Nun, am Abend, nachdem er diesen günstigen Einkauf getan hatte, ging er unten herunter zum Fluss, um ein ausgiebiges Bad zu nehmen. Auf dem Weg traf er einen Freund, der ihm rief: Mensch, warum kaufst du dir nicht endlich mal gute Schuhe? Du siehst also wie der Geiz personifiziert aus. Es ist eine Schande, überhaupt neben dir herzugehen, solange du diese Horrorpantoffeln anhast. Diese Flickpantoffeln, so war es. Ashok nahm daraufhin ein Bad. Und wenig später kam der Richter der Stadt und nahm ebenfalls ein Bad. Als Ashok rauskam aus dem Ganges, fand er seine Flickpantoffeln nicht mehr. Doch dort, wo sie gestanden waren, lagen ein paar schöne, schnicke Schuhe. So, er hat sich die schnicken Schuhe angezogen, weil er dachte, sein Freund hätte die gegen seine Flickpantoffeln ausgetauscht und ging also zu sich nach Hause. Wenig später kam der Richter aus dem Bade hervor. Und dort, wo seine schönen Schuhe gestanden hatten, waren jetzt diese fürchterlichen Flickpantoffeln vom Ashok, die stadtbekannt waren. Sofort wusste er: Ashok, du hast mir meine guten Schuhe ausgespannt. Und stattdessen das außerordentliche Vergehen auf dich geladen, mir deine Flickpantoffel aufzubürden. Er machte am nächsten Tag einen gewaltigen Gerichtsfall. Ashok wurde verhaftet. Er musste eine große Geldstrafe bezahlen und ihm wurden nachher in einer Plastik, naja, Jute-Tüte oder Baumwolltüte, was es da gibt in Indien, seine Flickpantoffeln zurückgegeben. Ashok war sehr böse. Er hatte gerade einen guten Einkauf getätigt, war gerade dabei, ein bisschen also sehr reich zu werden, und da war ihm solch eine Strafe widerfahren. Erbost warf er seine Flickpantoffeln, als er zurückgekommen war, aus dem Fenster. Und diese Pantoffeln landeten dann in einem Fluss, wo Fischer mit ihren Fischernetzen fischten. Nun, ihr müsst verstehen, dass diese Flickpantoffeln allerlei Nägel hatten. Und als sie in die Netze gerieten, zerrissen sie die Netze. Die Fischer sahen die Flickpantoffeln und wussten sofort, die gehören Ashok. Der hat unsere Netze zerrissen. Und nahm erbost die Flickpantoffeln und warfen sie durch das Fenster von Ashok in sein Haus hinein. Nun, in dem Zimmer, wo sie sie hereinwarfen, war Ashok gerade damit beschäftigt, die kleinen Glasbottles mit dem Parfum, dem Sonderangebot von der Occasion, wie man hier sagt, zu füllen. Und die schmutzigen, schlammigen Flickpantoffeln landeten geradewegs auf diesen ganzen Flaschen und warfen die Flaschen vom Tisch herunter, und das Parfum wurde nutzlos, die Flaschen zerbrachen. Und so kam also aufs zweite Mal die Pantoffeln zu Ashok zurück. Diesmal hatten sie aber seinen ganzen Reichtum zerstört. Ashok kam es langsam merkwürdig vor. Er nahm also diese schmutzigen Flickpantoffeln und brachte sie auf das Dach seines Hauses, damit sie von der Sonne getrocknet werden würden, und daraufhin wollte er sie im Feuer verbrennen, damit sie ein für alle Mal nicht mehr existierten. Ihm war egal, ob er neue anzog oder barfuß ging. Die Hauptsache, diese Unglückspantoffeln, die mussten weg. So, als sie auf dem Dach lagen, kam ein Hund auf das Dach und sah die interessanten Pantoffeln und fing an, damit zu spielen. Unglücklicherweise jedoch fiel ihm ein Pantoffel dabei herunter und landete direkt auf dem Kopf einer schwangeren Frau, die vor lauter Schreck eine Fehlgeburt erlitt. Das ist auch ein bisschen schockierend, wenn man da so längs geht, patsch, kommt so ein Schuh auf einen Kopf drauf. Und sie sah dann, ihr Mann kam, als sie da wimmernd am Straßenrand saß und ihre Fehlgeburt beklagte, und sah die Pantoffeln an und sagte: Was? Was fällt Ashok ein? Der hat auf meine hochschwangere, liebe Frau seinen Pantoffel geworfen. Das ist too much. Das geht also nicht so weiter. So, was fällt ihm einfach ein? Er ging zu Ashok, verabreichte ihm eine gehörige Tracht Prügel und schleppte ihn vor den Richter, wo Ashok eine Strafe bezahlen musste. Ashok war mit den Nerven zu Ende. Was wollen diese verfluchten Pantoffeln von mir? Er ging daraufhin mit den Pantoffeln. Er ging aus der Stadt heraus und warf sie ganz weit in einen See hinein. Doch unglücklicherweise war dies der See, aus dem die Stadt ihre Trinkwasserzufuhr nahm. Und die Pantoffeln trieben also an den Abfluss heran und verklemmten sich im Abfluss, sodass die ganze Stadt nicht mehr genügend Wasser bekam. Also ein Großteil der Stadt. Weil, versteht ihr, der Abfluss war verstopft, das kam nicht mehr durch, das Wasser. So, die Leute von der Stadt gingen hin zum See, was ist los, suchten alles ab, bis schließlich jemand auf die Idee kam, den Abfluss zu kontrollieren. Und da waren diese schmutzigen Flickkartoffeln, Flickpantoffeln von diesem geizigen Idioten, so sagten sie, Aschuk drin. Sie gingen hin zu ihm und sagten, was fällt dir ein? Nicht nur wirfst du deine Schuhe in unser Trinkwasser, du verstopfst auch noch unser Trinkwasser. Das geht auf keine Menschenhaut. Sie verurteilten ihn auf nächste. Nun, es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter. Ich denke, für ein ermüdetes Dienstagabend, Devoti-Publikum, habe ich jetzt genug Sensation gesprochen. Eure Aufmerksamkeit ist hoffentlich da, sodass wir uns von dieser etwas merkwürdigen Geschichte verabschieden können und zu dem Punkt kommen, auf den es eigentlich drauf ankommt. Der Aschok wurde von seinem Karma verfolgt. Ganz gleich, was er auch tat, er wurde belangt und bestraft. Diese Flickpantoffeln waren in diesem Fall nichts anderes als der Teller, auf dem ihn seine karmische Reaktion präsentiert wurden. Nun, in eurem oder in jedem, wir alle kennen, glaube ich, jeder auf eine andere Weise von etwas von diesem Zusammenhang. Wir haben etwas davon erfahren. Auch wir haben uns bestimmt öfters gefragt, warum uns dies geschehen ist und warum uns das geschehen ist. Genauso wie sich Aschok fragen musste, wieso kriege ich immer Strafen? Wieso? Das ist doch nicht mehr normal mit diesen Pantoffeln. Da scheint doch ein höheres Gesetz dahinter zu sein. Ja, das Gesetz des Karmas. So fragt sich auch die bedingte Seele in der materiellen Welt, warum sie leidet. Die Antwort ist einfach. Wir waren große Missetäter und haben Karma auf uns geladen, was dafür verantwortlich ist, weswegen wir das erfahren haben, was wir erfahren haben. Selbst im spirituellen Leben kommt es manchmal vor, dass wir Hindernisse überwinden müssen, dass wir mit unserem Geist kämpfen müssen, der verunreinigt ist, in dem sich materielle Wünsche entwickelt haben, also dass wir in gewisser Weise Schwierigkeiten haben. Ein weiser Mensch sollte nicht wie Aschok einfach nur da sitzen, warum fragen, sondern verstehen, dass dies verursacht worden ist durch die eigenen Tätigkeiten, die man getan hat. Alles, was wir hier erfahren, gegenwärtig, ist auf unsere Tätigkeiten zurückzuführen, die wir entweder erheben können oder erniedrigen. Unsere heutige Zivilisation versteht diesen Punkt nicht, versteht nicht, wieso man durch seine Tätigkeiten verantwortlich, also wie man durch seine Tätigkeiten verantwortlich gemacht wird. Im Krishna-Bewusstsein jedoch ist dies ein einfaches Gesetz. Tatenukam pamsu sumikshamanam bunyana eva makritam vipakam vedvak vapur bhir vidadhan namastu sadhiveta muktipade sadhayabhak. Dieser Vers heißt, wer die Vorkommnisse oder die Ereignisse in seinem Leben, die ihm widerfahren, zurückzuführen weiß auf seine vorangegangenen Tätigkeiten und deswegen, weil er weiß, ich habe es selber verursacht, mit großer Entschlossenheit Krishna dient mit Worten, mit seinen Tätigkeiten und mit seinen Gedanken. Er ist ein geeigneter Kandidat, um Befreiung vom materiellen Dasein zu erlangen. Dieser Kosmos ist eine Reaktionsmaschine. Was immer wir einmal getan haben und was immer einmal getan worden ist, hat seine Reaktion. Man findet das jetzt in der Physik heraus. Eine total interessante Überlegung, die ich jetzt mal, sagen wir mal, in eine populärphysikalische Erklärung einleiten möchte. Wusstet ihr, dass ein Tornado in Nordamerika, sagen wir mal, verursacht worden kann durch den Flügelschlag eines Schmetterlings in Korea, der außerplanmäßig oder in ungewöhnlicher Art und Weise oder unter bestimmten Umständen getan worden ist. Wie es funktioniert, ist so. Dadurch wird ein Luftwirbel, also das war jetzt der Schmetterling, der mal so gemacht hat. Dadurch wird ein Luftwirbel erzeugt, der sich jetzt auf ganz bestimmte Weise trifft mit anderen Luftströmungen und amplifiziert wird, also verstärkt wird, sodass es dann letztendlich nach dem Anstoßsystem und dem Weiterbringen von Energie zu einem unplanmäßigen Tornado in Nordamerika kommt. Das ist jetzt nicht ein Sachinandan Swami Beispiel, was er sich mal schnell ausgedacht hat, sondern das wird in der Physik durchdacht und dann auf, wie gesagt, Meteorologie und solche Dinge umgesetzt. Das ist tatsächlich möglich. Ich sage, das ist offensichtlich so, dass jeder Schmetterlingsschlag das macht, sonst hätten wir ja nur Tornados, nicht? Aber unter ganz bestimmten Umständen, wenn die Luft in bestimmter Art und Weise zusammenkommt, nämlich so, dass sie sich amplifiziert, verstärkt, kann das die Ursache ist, und sein. Unser ganzer physischer Kosmos funktioniert nach dem System von Aktion und Reaktion. Wir sind sehr oft sehr, wie soll ich mich ausdrücken, naiv und wissen von diesen Dingen nichts und sind sogar bemüht, diese höheren Gesetze zu vergessen. Aber nichtsdestotrotz wirken sie. Ein Zweifel, der von modernen Menschen gegen das Gesetz des Karmas erhoben wird, ist, dass doch gar kein Sinn in einer Bestrafung drin liegt, wenn wir nicht wissen, wofür wir bestraft werden. Das müssen Mütter mit Kindern beachten, die mit Kleinkindern. Wenn ein Kleinkind sich falsch verhält, nach den Maßstäben von Erwachsenen, und der Erwachsene einfach auf das Kleinkind dann das ohrfeicht, ohne dass das Kleinkind die Möglichkeit hat zu verstehen, was denn verkehrt ist, dann nützt diese Strafe nichts. Und zum Beispiel so Kinder, die schreien in Vorlesungen sehr oft. Warum? Weil sie denken, Mensch, hier spricht einer vorne und ich sitze hier, ich muss jetzt kommunizieren. Ich muss auch was sagen. Für die Welt des Kindes ist es durchaus höflich, jetzt zu schreien. Zu kommunizieren oder sich zu freuen und mal zu machen, das ist durchaus anständig. Und so, wenn jetzt der Erwachsene da dem Kind eine Ohrfeige dafür gibt oder die Hose runterzieht und es versohlt, dann hat das Kind gehalten, wozu denn jetzt, was soll denn das? Das ist direkt empört, dass die Höflichkeitsfloskel jetzt, die es gemacht hat, unterbunden werden. So, das Argument ist, wenn man nicht weiß, wozu man bestraft wird oder wofür man bestraft wird, hat Strafe an und für sich keinen Sinn. So, weil wir nicht wissen, warum wir eben mit einer Brille geboren worden sind, also schlechte Ohren, also Ohren und Augen haben, weil wir nicht wissen, warum wir ein Bluter sind, was wir getan haben, damit wir Blutungen erleiden, Deswegen haben doch diese Dinge keinen pädagogischen Wert, keinen erzieherischen Wert, diese Schicksalsschläge, die wir haben. Das ist das Argument, was manchmal erhoben wird. Nun, dieses Argument ist nicht relevant, in dem Sinne nicht, dass die meisten Dinge, die wir gelernt haben, wir schon vergessen haben, aber wir sie trotzdem, die Ergebnisse davon benutzen. Ich zum Beispiel habe, während ich hier deutscher Sprache spreche, keine Idee, wieso oder wie ich, unter welchen Umständen ich Deutsch gelernt habe. Und ich weiß auch nicht, wann ich das erste Mal mit einem Löffel gelernt habe zu essen. Oder wie ich gelaufen habe, wer mir das Laufen beigebracht hat. Trotzdem benutze ich diese Dinge. Ich spreche, ich laufe und ich esse mit einem Esslöffel. So Erkenntnisse benutzt man, nachdem sie einem vermittelt worden sind, intuitiv und unbewusst und profitiert von ihnen. So ist es auch mit dem Gesetz des Karmas. Es prägt uns durch, oder wir uns ist sind bestimmte Erfahrungen eingeprägt worden, weswegen wir uns von ganz bestimmten Tätigkeiten nicht angezogen fühlen, ein natürliches Ressentiment haben, uns nicht damit befassen wollen. Es gibt zum Beispiel Mädchen, die Angst haben vor Sexualität, obwohl alles intakt ist, wie man heute sagt, die Organe und alles. Die haben einfach intuitiv eine Ahnung, Mensch, das ist jetzt nicht das, die höchste Ekstase im Universum. Ich muss mich da wirklich ein bisschen zurückhalten und meine etwas wilden Wünsche mal zurückstecken. Das liegt daran, dass die Erfahrung gemacht haben in einem vorangegangenen Leben von Ausbeutung oder einfach irgendwelchen unglücklichen Situationen in dieser Beziehung. Wir alle haben ja eine bestimmte Natur und mit dieser Natur fühlen wir uns zu bestimmten Dingen einfach nicht mehr hingezogen. Wir haben da Erfahrung gemacht, wir haben gelitten, wir haben gelernt und wir haben verstanden und benutzen dann unbewusst diese Erkenntnisse, genauso wie jemand unbewusst profitiert aus seinem Sprachlehrgang oder aus dem Sprachunterricht, der ihm vor vielleicht, ja, je nachdem wie alt man ist, 25, vor 30, vor 40, 45 Jahren erteilt wurde, als er noch ein kleiner, wie sagt man, Stammler war. So, Karma, das heißt die Reaktion, die wir ertragen auf bestimmte Tätigkeiten und die uns eine bestimmte unbewusste Lehre erteilen, ist also auch ein Gesetz, was von Krishna verursacht wird. Wir alle, die wir hier sitzen, ich glaube, ich habe diesen Punkt schon einige Male gemacht, aber weil ich immer neue Zuhörer habe, und hier auch möchte ich den Punkt hier auch nochmal machen, wir alle, die wir hier sitzen, haben in unserem Herzen Reaktionen auf vorangegangene Tätigkeiten, die noch nicht manifestiert sind. Wir tragen diese Reaktion so mit wie Samen, aus denen später einmal ein Baum oder eine Pflanze wächst. So kommen auch aus unseren vergangenen Tätigkeiten, deren Form die wir immer noch mit uns tragen, in Form dieser noch nicht manifestierten Reaktion, irgendwann mal die Reaktion hervor. Unser materielles Leben ist mehr oder weniger schon festgesetzt. Von der Bhakti Shakti, von der inneren spirituellen Kraft. Es ist erstaunlich, was ein Devoti im hingebungsvollen Dienst für Krishna ausführen kann. Es gibt hier ein Beispiel von Nakula das Brahmachari. Nakula das Brahmachari war ein einfacher Brahmachari, bis dass er sich im reinen hingebungsvollen Dienst beschäftigte und Krishna in seinem Herzen erschien. Nakula war, wenn er ermächtigt war von Krishna, eigentlich erschien Chaitanya Mahaprabhu, der ist auch Krishna, also ist eine Inkarnation Krishna in seinem Herzen. Wenn er ermächtigt war, konnte er lange Tage singen ohne Unterbrechung und tanzen und hatte ein sehr bestimmtes Wissen. Er wusste von Dingen, die er eigentlich nicht wissen konnte. Er tanzte und sang und war in Ekstase und wenn immer Leute um ihn herum und jetzt habe ich den Faden verloren eben. Tausende von Leuten kamen um ihn herum und hörten ihn singen und chanten und wurden, während sie ihn anschauten, von ekstatischer Liebe zu Krishna erfasst. Das heißt, wenn ein reiner Gottgeweihter irgendwo ist und er singt und tanzt, dann werden alle, die mit ihnen in Kontakt kommen und die da sind, von Ekstase erfasst. Wir hatten einmal sogar folgendes Beispiel, in Brasilien war das. Da war eine Harinam-Party, die Devotees haben gesungen und getanzt und gechantet und ein Hund ist dieser Harinam-Party zugelaufen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, er stand auf seinen Hinterbeinen und tanzte und kläffte, aber er versuchte richtig zu chanten und manche schwören, er hat kurz gechantet. Und dann am Ende dieses Kirtans legte er sich lang ausgestreckt, also wie in einer Ehrerbietung, was also Hunde normalerweise nicht immer tun, vor die Füße des Kirtanführers, des Kirtanleaders hin und gab seinen Körper auf. Der hat es geschafft. Der war im Heiligen Namen mit dem Chanten drin. Ja, das Chanten ist so stark, dass es tatsächlich, wenn es rein gechantet wird und Krishna präsent ist in Form dieses Heiligen Namens, die Bedeckung des Bewusstseins durchbrechen kann und die reine die Seele erlangen kann. So, dieser Nakula, das Brahmachari, war also auch so in ekstatischen Chanten vertieft, dass tausende von Leuten um ihn herum anfangen zu chanten. Er war also sichtlich ermächtigt. Nun, eines Tages kam ein Geweihter von Chaitanya Mahaprabhu in diese Gegend und hörte von Nakula das Brahmachari, von dem es hieß, dass Chaitanya Mahaprabhu in sein Herz eingegangen war. Und er akzeptierte das nicht. Er sagte, es kann nicht möglich sein. Er ist nicht so fortgeschritten, wie er aussieht. Ich werde ihn prüfen. Wenn er ein großer Geweihter von Chaitanya Mahaprabhu ist, und wenn Chaitanya Mahaprabhu in seinem Herzen gegenwärtig ist, dann wird er morgen, wenn ich an den Rand dieser Kirtan-Gruppe komme, dieser Tausende von Leuten, wissen, dass ich da bin und mich mit Namen rufen. So Nakula kannte den, er hieß übrigens Shivananda Sena, kannte ihn, hatte keinen Kontakt zu ihm gehabt. Nächsten Morgen kam Shivananda Sena zweifelnd hin. Plötzlich hörte er die klare Stimme von Nakula, die sich über die Wogen von den Tausenden erhob, also das Geräusch, was die machten. Und Nakula rief: Shivananda Sena, warum zweifelst du? Komm sofort her, du Schurke! Und Shivananda Sena ging hin und er sah Nakula, der leuchtete und strahlte, wie es eben ist, wenn der Herr gegenwärtig ist im Herzen. Warte seine demütigen Ehrbieten da, sagte, ja, mein Herr, ich verstehe, dass Lord Chaitanya in dich eingegangen ist. So, wir als Devotees Krishnas haben die gleiche Möglichkeit. Wir können unser Herz zu einem Sitzplatz vor Krishna machen. Und wenn das geschieht, werden wir nicht mehr in unserem privaten Karma-Gefängnis bleiben, sondern auf wundersame Art und Weise aktiv werden. Ermächtigt zu werden im Krishna-Bewusstsein oder im spirituellen Leben ist mit anderen Worten nicht eine Sache, die einfach, sagen wir mal, in der Poesie der spirituellen Werke vorkommt, sondern ist etwas, was wir selber erfahren können, wenn wir unser Herz frei machen vor den Gangstern Mayas. Ein bisschen aufrütteln zu sprechen. Also ich meine damit den materiellen Tendenzen. Diese materiellen Wünsche sind schon seit unvordenklicher Zeit da drin enthalten. Und zum Teil sind sie auch Karma. Wusstet ihr, dass ein direkter Bezug zu euren Wünschen und zu eurem Karma besteht? Denn Wünsche sind ja nichts anderes als die subtile Form von Tätigkeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass manche von unseren geschätzten Zuhörern den Wunsch haben, heute Abend nochmal richtig Prasadam zu essen. Mahaprasadam von Lord Jagannath. Ist ja auch gut. So, dieser Wunsch ist nichts anderes als die subtile Form einer Handlung. Ihr könnt das nachher selber experimentalisch herauskriegen. Mein Tipp ist, geht einfach aus der Tür nachher raus und sieht die Prasadam, die Devotees, die werden dann schon wahrscheinlich dort in der Ecke sitzen und Prasadam essen. Wenn meine ontologische Studie von unserem Züricher Tempel noch stimmt. Nicht? Und so weiter und so fort. Wünsche sind nichts anderes als die subtilen Formen von Handlungen, die aus diesen Wünschen hervorgehen. So, die sind somit auch eine Form des Karmas. Diese Wünsche sind in unserem Herzen da und sind bestimmt. Nun, wenn jedoch Krishna im Herzen erscheint oder die Bhakti-Shakti, die spirituelle Kraft, die spirituelle Energie im Herzen erscheint, dann ist es möglich, dieses Karma zu den Wurzeln hin zu verbrennen, auszuroden. Viele Menschen in dieser Welt sehen, dass ihre Tätigkeiten nicht den gewünschten Erfolg bringen. Sie sehen, dass ihre Wünsche nicht richtig erfüllt werden und machen Arrangierungen. Genauso wie Ashok, der seine Kartoffeln loswerden wollte und verschiedene Arrangierungen machte. Aber diese Arrangierungen werden so lange nicht fruition, also Erfüllung, die Erfüllung erlangen, wie man nicht dazu kommt, sich auf einer anderen Ebene zu beschäftigen, nämlich der Ebene, wo man frei ist vor dem Gesetz des Karmas und der Ebene, wo man Krishna in seinem Herzen trägt, der all dies Karma, all die Reaktion entfernt. Dieses Krishna-Bewusstsein ist eine große Wissenschaft. Es ist die Wissenschaft, wie man Krishna gegenwärtig machen kann. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Ich möchte euch erinnern, wir fingen mit der Vorlesung an, indem wir sagten, dass die Menschheit heute nichts von dem Ursprung der spirituellen und materiellen Welten weiß. Sie weiß nichts von Krishna. Und deswegen leben die Menschen nicht gottesbewusst, sondern wie Diebe, die sich einfach das, was von Krishna arrangiert worden ist, wegnehmen. Und zwar nicht einfach nur ihren Anteil wegnehmen, wie es die Ameisen tun, wie es die Elefanten tun, sondern übermäßig mehr, nämlich mehr als ihnen gehört oder zusteht besser, wegnehmen und sich deswegen in schlechte Reaktionen verwickeln, nämlich sie werden bestraft durch die Natur. So, das Gegenteil von dieser diebischen Mentalität, wo man einfach getrennt von Krishna etwas tut, ist Yajna. Yajna heißt Opfer. Yajna ist das Mittel, durch das Krishna persönlich gegenwärtig war. In vedischen Zeiten war es so, dass man Yajnas oder Feueropfer gemacht hatte und in diesen Feueropfern erschien dann Krishna. Zum Beispiel erfahren wir davon im Falle von Maharaj Preto, der ein Opfer machte, wo Vishnu selber erschien, persönlich gegenwärtig war, für alle, die beteiligt waren, an diesem Opfer sichtbar. Oder wir sehen so viele andere Beispiele von, man nennt es Yagya Purush, denjenigen, der durch das Yagya, durch das Opfer angerufen wird, der plötzlich erscheint und das Yagya-Fall ergibt, die Frucht des Opfers. So, in diesem Zeitalter haben wir ein einfaches und erhabenes Yagya, durch das Krishna ebenfalls erscheinen kann. Es ist das Chanten des Heiligen Namens. So oft haben wir das schon gehört. Die großen Devotis sagen, wenn ich den Heiligen Namen des Herrn chante, erscheint Krishna auf meiner Zunge. So sollte man es nicht gerade sein. Das ist die Gestik für Hunger. Krishna erscheint auf der Zunge desjenigen, der ernsthaft dieses Yagya macht, dieses Shankirtan-Yagya. Oder wenn wir Krishna lobpreisen durch die Verteilung von transzendentaler Literatur. Wir werden ermächtigt, wenn wir das richtig tun und von der mentalen Ebene mal runterkommen. Sehen, wie wir nicht mehr handeln, sondern Krishna anfängt zu handeln. Oder wenn wir Krishna einfach auf unserem Hausaltar etwas opfern, plötzlich wird die Speise sanktioniert, das heißt, oder besser spiritualisiert. Krishna wird gegenwärtig in dieser Speise. Der heilige Name wirkt so ekstatisch. Ich möchte hier, das habe ich noch nicht in Zürich erzählt, das erzähle ich überall, ein kleines Zeichen euch geben, wie Krishna tatsächlich in der Form des heiligen Namens erhört. Also erscheint, damit ihr ab morgen mit großer Aufmerksamkeit und ohne müde zu werden eure Runden chantet. Wir haben in Hamburg im Namhatta-Kreis einen interessanten Fall gehabt. Und zwar hat eine, ich weiß, das ist ein bisschen über 18, eine Striptease-Tänzerin, so ist es nun mal, zu Boy George. Bow down, Mr. Hare Rama, Hare Krishna. Gestrippt. Es ist wirklich absurd und skurril. What do you say now, Abhimanyu? Did you hear this?
Yeah.
Wow, isn't it? So, jeden Abend hat sie also da ihre unanständigen Tätigkeiten gemacht zum Hare Krishna Mahamantra. Und wenn sie das gemacht hat, kam sie so, Hare Krishna, Hare Krishna, hat man mitgesungen oder irgend so etwas. Und nach 2 Wochen war sie ausreichend genug gereinigt, um mit dem Schweinkram aufzuhören. Also sie wurde genau genommen aus der Show gefeuert, weil sie eben nicht diese unanständigen Aktivitäten getan hat, die man da tun muss. Also ich glaube, jeder... malt euch nicht zu sehen mit der Fantasie was aus, aber es ist, eine blöde Tätigkeit, einfach sehr naiv und sehr einfach dumm. Dann ist sie also, nachdem sie ausreichend gereinigt war durch das Erscheinen von Krishna in ihrem Geist, zum Namhatta-Zentrum gegangen und ist jetzt auf dem besten Weg, ein Devoti zu werden. Wenn sie mal nach Zürich kommt, werde ich sie euch dezent vorstellen. Ich werde sagen, das ist die liebenswürdige Bhaktin, von der ich einmal erzählt habe, damit sie nicht getroffen ist. Nicht? Eines der Beweise dafür, wie durch Yagya, durch Opfer, Krishna erscheinen kann. Selbst in einer sehr unwahrscheinlichen und unglaublichen Situation. Deswegen möchte ich euch demütig bitten, dieses Prinzip des Yagyas zu verstehen. Lasst uns eine Umkehrung in unserer Mentalität nehmen. Statt selber immer im Mittelpunkt gestanden zu haben und zu genießen, wollen wir jetzt einfach Krishna mal zufriedenstellen. Lasst uns das ein Leben lang probieren. Nur eines von Billiarden von Leben. Lasst uns einfach mal diesen Weg nehmen. Gegen den Strom streben. und Krishna zufrieden zu stellen durch unsere Tätigkeit. Wir werden ein wunderbares Ergebnis haben. Wir werden merken, wie wir ermächtigt werden von Krishna, der durch seine Bhakti-Shakti, seine Energie der Bhakti in unserem Herzen erscheint, sodass wir ebenfalls auf der spirituellen Ebene handeln können, frei von unserem Karma. So, Hare Krishna, ich möchte hier zum Ende kommen. Habt ihr zu diesem Punkt irgendwelche Fragen oder überhaupt Fragen? Nakula ist Brahmacharya angegangen. Mhm. Hare Krishna. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sieh mal, es heißt Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadheva Kredayeshu Vilokayanti Yang Shamashundaram Achintya Guna Svarupam Govindam Adi Purusham Tamaham Pachami. Premanjana, jemand, dessen Augen nicht gewöhnlich sind, sondern mit dem Balsam der Liebe geschmückt sind. Er kann Krishna im Herzen erkennen. Und kannst du sagen, ja wieso, da ist doch die Überseele gegenwärtig. Weil die Überseele ist im Herzen allergegenwärtig. Die Überseele offenbart sich jedoch. Also, sorry, und dann muss man sagen, die Überseele ist Krishna. Und sie offenbart sich entsprechend der Hingabe des Devotees. Yeyatamang prapatyang te tangstadheva bhajamyaham. In diesem Falle war Nakula das Brahmachari, ein großer Devotee von Chaitanya Mahaprabhu, also von Krishna als Chaitanya Mahaprabhu. Und so ist Chaitanya Mahaprabhu in seinem Herzen erschienen. Du kannst auch sagen, er hat sich so offenbart. Das ist eine. Aber das Eigentliche, was Chaitanya Mahaprabhu ist erschienen, er hat sich manifestiert. Er hat sich nicht, da war nicht die Überseele, diese vierarmige Form als Paramatma, sondern Krishna hat sich manifestiert als Chaitanya Mahaprabhu. Nun, Chaitanya Mahaprabhu und die Überseele sind natürlich eins. Das ist der Kern deiner Frage. Weswegen wir sagen, Lord Chaitanya ist im Herzen erschienen, ist, weil er auf diese Weise sich manifestiert hat. Ja? Mittel. Ob es zwischen der Überseele und der Seele einen Austausch gibt? Ja, Austausch heißt beiderseitig. Die Überseele dirigiert die individuelle Seele durch die verschiedenen Lebensformen in Form der Inspiration, die man hat. In Form der, ja, dass man plötzlich spürt, das sollte ich tun und das es dann macht. Die Überseele tut es entsprechend des Karmas. Nicht? Die Überseele hat sozusagen ein Verständnis. Also Krishna weiß genau, was du getan hast und gibt dir dann entsprechend deiner Liste von Tätigkeiten die Unterweisung, das Nächste zu tun. Er sagt zum Beispiel, wenn man den Materialisten, geh jetzt und fang einen Streit an mit deinem Nachbarn. Denn es ist das Karma für diese Person, dass er, sagen wir mal, in einem Streit leidet und da gestraft wird. Nun, die Überseele wartet, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Seele sich an Krishna wendet, an Gott wendet und betet, oh Krishna, bitte beschäftige mich in deinem hingebungsvollen Dienst. Wo bist du, Krishna? Dann fängt die Überseele an, sozusagen auf die Bitten des Individuums zu handeln. Da ist also ein Austausch da, in dem Augenblick, wo man sich Krishna hinwendet. Du kannst tatsächlich als Devotee Krishna fragen, Krishna, bitte gib mir Klarheit in dieser Frage. Gib mir Klarheit, ob ich, wie ich mein Leben führen sollte, wie ich mein zukünftiges Leben führen sollte. Und du wirst sehen, wenn du ernsthaft bist, kriegst du eine Sicherheit, die aus der Überseele kommt. Die Überseele tritt also oder tritt dir nicht mehr gegenüber, nur entsprechend deines Karmas, nicht? Sondern geht ein auf deine Bitte. Da ist ein Austausch mit anderen Worten da. Krishna sieht dich, hört dich und geht auf dich ein. Krishna wartet darauf, dass wir uns an ihn wenden. Die Überseele wird dann sehr aufmerksam, wenn du sehr aufmerksam den Hare Krishna Mahamantra chantet hast, dann ist Krishna wirklich da. Endlich ein Lebenszeichen. Mit vielen Geburten und Toten wendet sich jetzt diese gefallene Seele an mich. Hare Krishna, Hare Krishna und so weiter. Aber zu deiner. Es ist schade, dass du den erste Antwort nicht richtig verstanden hast. Das drückt mich ein bisschen, also nicht direkt gedrückt, aber. Krishna sicherlich ist immer da in deinem Herzen, aber er erscheint besonders, wenn du dich ihm hingibst. Krishna ist im Herzen einer jeden Seele da, aber bei dem Devotee, der trägt wirklich Krishna in seinem Herzen. Warum? Weil sich Krishna dort offenbart. Als Überseele im Herzen eines Karmis ist Krishna nicht dabei, sich richtig zu offenbaren. Er gibt nur die karmischen Reaktionen. Also irgendwo bist du ganz auf der mentalen Ebene heute Abend. Ich merke das, weil meine Antworten erreichen dich nicht. Wir sind auf total anderen Wellenlänge im Augenblick. Wie ist es möglich? Nochmal bitte. Ich versuche mein Bestes. Bitte, sei ermutigt. Jetzt habe ich dir den Wind weggenommen. Also. Im materiellen Leben? Als Devotee? Wenn du es willst, ja. Wenn du dich an Krishna wendest, bist du dabei oder soll ich die Frage nochmal wiederholen? Du bist dabei, gut. Wenn du dich an Krishna wendest, mein lieber Krishna, helf mir ein Devotee zu werden, helf mir meinen Geist zu kontrollieren. Helf mir, meine Sinne zu kontrollieren. Oh ja, dann wendet sich Krishna an dich. Wenn du jetzt zu Chaitanya betest, wird dich Chaitanya an dich wenden. Wenn du dich an Shamashunda wendest, wird dich Shamashunda an dich. Wenn du an Gornitai dich wendest, verstehst du, Krishna ist nicht verschieden von der Überseele, von Lord Chaitanya und so weiter. Das ist ein dualistisches Verständnis. Je nachdem, wie du dich an Krishna wendest, wird sich Krishna dir offenbaren. So wunderbar. Da ist ein Austausch. Wenn du willst, wenn du bereit bist, wenn du dich qualifizierst, oh, yes. Unbegrenzt. Hare Krishna. Damit sind wir an ein natürliches Ende gekommen. Hare Krishna. Yeah.